Morden bei Alles Lab, eurem Lab-Podcast über Fantasy Lab, über verschiedene Lab-Genres, über verschiedene Dinge, die man im Lab spielen kann und über verschiedene Jahreszeiten, in denen man Lab spielen kann. Ich habe einen Co-Moderator an meiner Seite. Hallo Tom.
Hallo, ich brenne, es ist zu heiß. Hilfe, Hilfe.
Und wer es noch nicht im Titel der Folge gelesen hat, der hat jetzt einen dezenten Hinweis bekommen, worüber wir heute eigentlich reden werden. Tom, worüber reden wir denn heute?
Wir reden über die Lasersonne. Über alles, was schlimm ist an diesen Tagen. Warum ich eigentlich viel lieber im Winter Lab spiele und warum es eigentlich besser ist, in der Dunkelheit zu laben und einfach diese Hitze und dieses Schwitzen und es ist einfach. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Man muss ja überall mitmachen und Lab ist ja, kann man ja zu jeder Jahreszeit machen, von daher.
Und ich wage zu behaupten, die meisten machen es eher im Sommer als im Winter, Tom.
Ja, das stimmt.
Deshalb ist diese Folge eigentlich auch lange überfällig, wenn wir mal ehrlich sind.
Ja, aber wir können ja nicht alles gleichzeitig machen, das funktioniert ja nicht. Und im Winter die Folge ausstrahlen funktioniert natürlich auch nicht, aber das, Paula, Einstiegsfrage. Was ist das Beste am Lab im Sommer?
Hui. Tatsächlich genau das Gegenteil von dem, was du gesagt hast, wäre jetzt meine Antwort gewesen. Nämlich, dass es so lange hell ist.
Die Helligkeit, okay. Ja, da gehe ich mit. Wenn wir die Temperaturen etwas auf ein Maß bringen können, wo wir sagen können, ja, okay, damit können wir alle irgendwie leben. Also nicht zu heiß, nicht zu kalt, es soll nicht permanent regnen. Oder wenn, dann am besten nur nachts, damit man am Tag schön durch den Schlamm stapfen kann. Ach nein, das war falsch.
Wir sind jetzt wir sind kein Wünsch-dir-Wetter-Podcast, sondern Lab-Podcast. Oh, verdammt. Deshalb herzlich willkommen, diese neue Information.
Ja, danke. Naja, irgendwas ist immer.
Deshalb, wenn du jetzt doch im Sommer auf Lab fährst und dort dir das Wetter nicht aussuchen kannst. Was machst denn du dann? Was nimmst denn du mit?
Naja, Sommer ist meistens so das Ding mit draußen schlafen, also so in Stoffhütten, aka Zelt.
Aka ja. Das Ding, was sich aufheizt, sobald es auch nur 3 Minuten in der Sonne steht.
Ja, aber da gibt es ja Mittel und Wege, wie man das umgehen kann, also wie man es zumindest abdämpfen kann oder dafür sorgen kann, dass es okayiger wird.
Ja.
Also sowas wie an einem anderen Ort, also das Ding aufstellen, da wo es etwas mehr Schatten hat, auch wo es in der Sonne mehr Schatten hat. Also wenn es hell ist, dass das mehr im Schatten steht. Oder man sorgt dafür, dass man drinnen irgendwie es kühler hat. Das gibt es über verschiedenste Varianten. Da habe ich in den Jahren ich habe Leute schon erlebt, die dort irgendwie mit Stickstoff gearbeitet haben, um das runterzukühlen.
Okay.
Bitte tut das nicht. Außer ihr seid ausgebildet dafür, dann vielleicht, wenn es der Veranstalter zulässt. Aber normalerweise muss es auch ohne gehen. Ich glaube, das Hauptproblem, was man hat, ist nicht, dass das Zelt so heiß ist, sondern dass das meistens ist das ja noch irgendwie Selbstverpflegung und man dann das Problem hat, wie lagere ich denn eigentlich so meine Lebensmittel, wenn ich nicht nur Trockenlebensmittel dabei habe, sondern irgendwie Sachen, die vielleicht auftauen können oder die sich erhitzen können und dann schlecht werden. Völlig egal, was ihr an Nahrung zu euch nehmt, ihr werdet meistens auf dieses Problem stoßen. Wenn ihr nicht gerade von Zwieback oder ähnlichem euch ernährt, 4-5 Tage lang.
Oder Dosenfutter. Geht auch.
Ja, aber selbst da hast du das Problem. Direkte Sonnenstrahlung.
Ja, stimmt auch wieder.
Also das kann schwierig werden. So eine explodierte Dose in so einem weißen Zelt sieht sicher gut aus. Ihr habt immer eine Geschichte zum Erzählen. Hey, übrigens, weißt du noch, vor 3 Jahren, da ist mir doch im Sommer in meinem Zelt die Ravioli-Dose explodiert. Das war witzig.
Du wirst so ständig drauf angesprochen.
Erzählen. Ja. Ach, du bist doch. wo ich das Zelt sehe, bist du die Person, die letztens auf dem Lab im Sommer, ja, ich habe davon gehört.
So kann man auch schnell seine Community finden auf eine Art.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es gibt verschiedene Techniken oder verschiedene Möglichkeiten, wie man sowas runterkühlt. Also von dem Runterkühlen des Zeltes selbst, es ist tatsächlich schwierig, ja. Das Ding irgendwie runterzukühlen. Da werdet ihr wenig machen können, vor allem wenn kein Wind geht, was häufig im Sommer ist, dass einfach am Tage der Wind einfach ausbleibt. Der Wind ist ja das, womit ihr irgendwie eine Luftbewegung habt. Das ist so das eine, was natürlich eine Option ist, dass man irgendwie das alles auf Akkubasis hat. Da habe ich mich letztens auch mit jemandem unterhalten. Es gibt inzwischen von größeren Herstellern so Kühltruhen mit Akkus, wo du einfach nur genug Akkus dabei hast, dann kühlen die durch. Die laufen auch relativ leise tatsächlich. Dann hast du deinen Kühlschrank dabei. Du kannst aber auch mit hier Doppeltontechnik arbeiten. Also sprich, du hast dein großes Tongefäß und du hast ein kleineres Tongefäß im großen Tongefäß. Und zwischen den beiden Tongefäßen kommt Sand. Den machst du nass und der tatsächlich, bitte mach ihn nicht mit warmem Wasser nass, sondern mit kaltem Wasser, der kühlt tatsächlich runter. Das ist eine uralte Technik. Wenn du das Ganze dann nochmal irgendwie, weil du das kannst, erdnah hinstellst, bitte passt auf die Ameisen auf. Auch so ein Ding im Sommer, Ameisen.
Ich glaube, darüber können wir noch einen eigenen Themenblock in der Folge machen.
Über Ameisen?
Nee, über Viehzeug.
Okay, ja gut, machen wir. Wenn du den am Boden stehst, hast du zumindest nachts die Kälte, das zieht natürlich dann auch in den Sand rein. Wenn du das Ganze dann auch irgendwie abdeckst mit einem Wachstuch oder mit einem nassen Tuch oder ähnlichem, dann kühlt das ja auch nochmal weiter runter. Und dann hast du so drei, vier Tage tatsächlich einen kühlen Ort, wo das Zeug gelagert wird. Wenn das quasi vorher, wenn du das schaffst, gefroren die Sachen auf dem Kon zu kriegen, dann bleibt das Zeug tatsächlich auch großteils gefroren. Du solltest es halt verbrauchen, das dürfte klar sein.
Ja.
Weil die Kühlkette und so, das haben wir alles von unseren Eltern gehört, Kühlkette einhalten und wenn es aufgetaut ist, nicht wieder einfrieren, sonst bildet sich eine kristalline Struktur und dann schmeckt das nicht oder dann ist es einfach bäh. Ja, naja. Aber damit haben wir tatsächlich mal so Kühlung in einem Zelt. Aber ich will ja nicht nur essen in einem Zelt, also ich will ja nicht nur meine Kleidung, meine Sachen kühlen, mein Essen kühlen in einem Zelt. Was, wie schläfst du denn so in einem Zelt? Wie ist denn dein Plan?
Ich habe festgestellt, dass meistens im Sommer der Boden doch noch deutlich kühler ist, als man denkt. Mhm. Also so eine Isolierschicht ist schon was sehr Praktisches, damit du nicht von unten auskühlst. Mhm. Was absurd klingt, weil von oben ist es, brezelt die Sonne runter, aber von unten ist es kühl. Mhm. Ich muss sagen, ich habe inzwischen seit ein paar Jahren ein Feldbett. Und ich finde es schon geil. Ich finde das schon sehr schön. Zumal du da den Luxus hast, dass du das Gefühl hast, in einem Bett zu schlafen. Zumindest annähernd. Naja.
Kommt auch an, was du für ein Feldbett hast.
Das stimmt.
Also, es gibt so verschiedene Arten von Feldbetten, je nachdem, ob ihr euch neu kauft. Es gibt Leute, die schwören auf uralte Erste Weltkriegsbetten. Das ist, also die kriegst du beim Roten Kreuz meistens oder aus den Restbeständen des Roten Kreuzes, wenn die irgendwie raushauen. Was häufiger mal passiert, die sind so mit Holzgestell und Stoff, also Leinenstoffbespannung und das ist alles extrem auf Ecke und Kante und auf Spannung und das ist halt, wenn du harte Flächen zum Schlafen willst, dann ist das ziemlich gut. Es gibt du kannst eigentlich so ziemlich überall ein Feldbett mit einem Alurahmen und so weiter und dann gibt es die in verschiedenen Größen bis hin zur sogenannten Fischerliege, wo du dann einfach quasi wie in einem sehr weichen Bett liegst, von der Matratze her. Es geht ja immer nur um die Matratze. Und dann?
Und ansonsten, auf dem Boden, wie gesagt, irgendwie Decke drunter legen, Isomatte, das reicht. Wenn ihr jung seid, reicht das. Mir wird es auch noch reichen.
Okay, gut. Also, Isomatte ist natürlich, je nachdem, wann im Sommer, wenn ich an den anfänglichen Sommer gehe oder wenn ich in den Spätsommer gehe, je nachdem, habe ich natürlich das Ding, dass ich sagen muss, okay, wie sind denn die Nächte? Sind die Nächte warm? Sind die Nächte kalt? Wenn die Nächte kalt sind, brauche ich mehr als nur, wenn es Richtung Herbst geht, dann brauche ich mehr als nur das Schlafsack. So, also ich habe einen Mumienschlafsack, also gibt es ja auch ganz, ganz verschiedenste, die man so haben kann, von einem Hüttenschlafsack, der bis plus gerade so bis, glaube ich, 2-3 Grad plus, der 2-3 Grad plus irgendwie hat. Dann gibt es welche, die so 0 bis minus 5 haben, und dann gibt es noch die Hochalpinen, die dann bis minus 20 gehen, und je nachdem, welchen du, oder noch weit runter, je nachdem, was du halt haben willst, was du für ein Material drin haben willst und so weiter, kannst du dir halt sowas holen. Für viele ist dann, die sagen halt, ja, okay, ich hätte da gern irgendwie noch was zusätzlich drunter, eine Isolierschicht, einfach weil man schnell friert. Da gibt es ja genug Menschen, die das einfach nachts haben. Da, selbst wenn sie in ihrem warmen Bett zu Hause schlafen, dann lohnt sich meistens irgendwie noch eine Isomatte, und dann lohnt sich meistens unter dem Bett nochmal extra eine Schicht an irgendwelchen, wie schreibt man das, so Matten, so Klickmatten, die sehen aus wie große Puzzleteile. Kriegt man in jedem Discounter 2-3 Mal im Jahr für relativ wenig Geld. Kriegst du auch im Baumarkt teilweise für im Swimmingpool-Bedarf. Das Ding ist halt, du musst halt mehrere Schichten bauen, damit du kühlst dir immer nach unten aus, und du willst einfach schauen, dass du nach unten hin so viel Wärme wie möglich behältst.
Du meinst diese Art Moosgummi-Platten, ja, oder was ist das?
Genau.
Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Moosgummi
ist, aber es fühlt sich so an. Wenn ihr es seht, und es sieht aus wie ein großes Puzzleteil, meistens in Grau, also ein übergroßes Puzzleteil, erinnert euch an meine Worte. Vermutlich ist das eine gute Isolierschicht für unters Feldbett oder im Zelt zum Auslegen, damit man ältere Menschen werden jetzt einfach weise nicken und sagen, ja, das stimmt. Wenn du nachts aufstehen musst, weil du nochmal aufs Klo musst oder weil nochmal draußen ein Angriff ist, und du denkst dir, du stehst aus deinem warmen Bett auf, du hast so richtig dich gerade eingemummelt, und dann wirst du draußen Alarm, Alarm. Du denkst dir, wenn ich jetzt nicht rausgehe, sterben die. Oder da gibt's wieder irgendeinen Stress, und dann werde ich am nächsten Morgen gefragt, ja, warum liegen hier bald Tote rum? Ich habe einfach keine Lust, ich stehe mal auf. Und dann stehst du aus deinem Bett auf, und dann stehst du auf diesem kalten Zeltboden oder kalten Steinboden, oder der Boden ist uneben. Und dann hast du so eine große Puzzlematte, auf die du dann draufstellen kannst, und du trittst einfach nicht auf Kälte. Du trittst einfach mal nicht auf Kälte, sondern es ist okay warm. Es ist halt ein Boden, der nicht geheizt ist, aber es ist jetzt kein, oh mein Gott, meine Beine frieren ab. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Verdammt, verdammt, warum habe ich das getan? Wäre ich doch nur liegen geblieben. Boden.
Das war ein Wort.
Ja, natürlich.
Was ich noch kurz erwähnenswert finde, weil du gerade kalten Boden ansprichst, fällt mir sofort nasser Boden ein.
Oh ja.
Planen.
Ja, für unters.
Zu planen, zum unten drunter legen, auch sehr wichtig. Und also, ich gebe jetzt offen zu, bei mir gerne vergessen.
Ja.
Deshalb,
ja. Kommen wir noch mal kurz zu einen kurzen Ausflug zu den Zelten. Wenn man natürlich sagt, okay, wir sind jetzt im Hochsommer, und man hat so ein Sommergewitter. Das Sommergewitter ist vielleicht jetzt nicht nur irgendwie mal eine kurze Dusche mit irgendwie einer halben Stunde, und jeder sagt, ah ja, cool, jetzt dampft's ein bisschen ab und jetzt wird's ein bisschen entspannter, sondern nein, es regnet sich ein und es hat ein richtig schönes Sommergewitter und wir haben über Nacht einfach mal durchgängig Regen. Dann kann es sein, dass
Wind, ein bisschen Wind dazu.
Du machst es nicht besser in dem Bild, aber gut.
Nein.
Natürlich, wenn du dann halt einfach Regen hast und der halt länger geht, hast du das Problem, dass wenn du das Zelt nicht sauber abgespannt hast und du nicht den sauberen Boden drin hast, also die Bodenplane so gelegt hast, dass halt nicht sofort Wasser kommt, das kann man ja mit dem Abspann relativ gut machen bei den heutigen Zelten. Selbst bei den heutigen authentischen Zelten geht das recht gut. Wenn du das nicht hast, musst du halt alles höher stellen, weil im Zweifelsfall hast du einfach einen kleinen Bach in deinem Zelt.
Ja.
Und dann heißt es einfach mal einen kleinen Graben um dein Zelt machen, damit das Wasser ablaufen kann. Oder einfach um dein Zelt herumläuft. je nachdem, wo das Zelt steht, kann es halt sein, dass einfach das Wasser den Hügel herunterläuft und dann ist dein Zelt im Weg. Naja, Wasser sucht sich seinen Weg, also auch durch dein Zelt, dann imprägnieren des Zeltes. Imprägnierendes Zeltes. Selbst wenn du ein Zelt abspannst, hält das nicht ewig einen Regenstand. Ja. Imprägnierendes Zeltes, damit es einfach länger hält. Das sorgt jetzt nicht dafür, dass ihr da irgendwie 14 Tage im strömenden Regen gefühlt im Amazonas damit mit dem Zelt übersteht. Aber zumindest so das Sommergewitter und das auch das längere Sommergewitter oder so ein Konn mit irgendwie viel Schlamm und Wasser und ähnlichem, kann man damit zumindest einigermaßen überstehen, wenn man das mag. Viele reißen dann ja einfach ab.
Das kann ich aber auch verstehen.
Ja, ich auch.
Und dann nach dem Korn muss man sich ja auch noch ums Zelt kümmern. Mit irgendwie, dass da keine Stockflecken entstehen und dass das Zelt nochmal ordentlich durchtrocknen kann.
Ja.
Und so Zeug. Ja.
Man muss natürlich dazu sagen, dass ihr braucht einen Platz, um das irgendwie trocknen zu können.
Ja.
Eine Garage oder was weiß ich. Aber ihr werdet etwas brauchen, womit ihr das Ganze betreiben könnt.
Im Notfall, für euch getestet, Innenhöfe. Funktioniert im Zweifel.
Ja.
Wenn man keinen Garten hat oder, keine Ahnung, einen großen Balkon oder was weiß ich. Man kann, glaube ich, man findet einen Weg. Wenn man dringend ein Zelt trocknen möchte, glaube ich, findet man einen Weg.
Das glaube ich auch.
Aber gut, jetzt haben wir einen Schlafplatz.
Ja.
Wir haben bestenfalls gekühltes Essen, wenn man es richtig macht.
Genau.
Was braucht man noch? Irgendwas, um das Essen zuzubereiten, wäre noch ganz gut, glaube ich.
Ja, da gibt es ja auch verschiedenste Möglichkeiten, wie man das so anstellt. Von die einen sagen, die schwören drauf, ich bin sie seien leidenschaftliche Korngriller, weil auf dem Grill kann man theoretisch alles machen, das ist richtig. Wenn du genug Hitze permanent reinbekommst in den Grill, dann ist das so. Dann gibt es Leute, die sagen, boah, ganz ehrlich, es geht nichts über einen guten Gaskocher. Entweder mit der klassischen Kartusche unten zum Reindrehen, die ist meistens irgendwie so ein bisschen über Handgröße hoch. Alternativ gibt es Leute, die sagen, nee, Gasgrill ist gar nichts für mich. Ich mache das mit Strom. Also man legt sich da irgendwie einen Strom hin und macht dann das mit Induktionsplatte oder ähnliches. Je nachdem, wie lange labt, gibt's der Dekadenzlevel steigt pro, ich glaube, da gibt's vermutlich, es fehlt einfach eine Formel. Ihr da draußen, wenn es gibt sicher irgendwen, der Bock hat, diese Formel zu entwickeln, die über die exponentielle Weiterentwicklung der Ausrüstung über die Zeit zu Häufigkeit auf Veranstaltungen zu sein.
Die sogenannte Dekadenzformel?
Ja, eine Dekadenzformel, tatsächlich. Je länger das macht, vermutlich, desto mehr Ausrüstung habt ihr, um dann entsprechend euer Essen zuzubereiten.
Ja. Deshalb kann der Tom auch viel mehr dazu erzählen, weil er schon sehr viel länger labt als ich.
Ich tatsächlich habe letztens auf einer Veranstaltung, weil der Veranstalter sagte, ja, bring deine Außenkabeltrommel mit, kein Problem, ich verleg dir das, das kriegen wir durch die Hecke, das sieht niemand. Dann könnt ihr bei euch im Platz, könnt ihr einfach euren Wasserkocher anstecken. Wir hatten einen Wasserkocher, wir haben permanent heißes Wasser gehabt. Das ist etwas, ich habe es nicht zu schätzen gewusst vor der Veranstaltung. Jetzt weiß ich, wie es ist, wenn man permanent heißes Wasser haben kann, wenn man denn das möchte. Weil man irgendwie sagt, hey, wir bieten halt permanent heißen Tee für die Leute an, die da vorbeikommen, oder wir bieten Tee an, um einfach Spiels dadurch zu generieren, in Thema Teeküche oder ähnliches. Oder man sagt, hey, ich habe einfach eine Induktionsplatte dabei, die gibt's für relativ wenig Geld, also einen schmalen Taler, und man kocht einfach wie zu Hause. Es gibt aber auch Leute, die sagen, ich will so einen römischen Feldofen. Der ist klein, den kann ich einfach gemütlich für mich hinstellen. Damit kriege ich alles soweit hin. Ich brauche nicht viel Kohle. Ich koch und back und so weiter da drauf. Backen ist übrigens auf Con auch etwas, was ich zu schätzen gelernt habe. Ein Dutch Oven ist im Endeffekt nichts weiter als ein gusseiserner Topf, wo du oben, wo der in die Kohle gestellt wird und wo oben auf den Deckel nochmal Kohle kommt. Ich sag mal so, wenn die Endschlacht ist und die Leute während der Endschlacht den Geruch nach frischem Kirschkuchen haben.
Boah.
Und du dazu noch irgendwie frischen Kaffee machst.
Samstagnachmittag um 3. Alle stehen auf dem Feld. Nur Tom nicht. Tom backt Kirschkuchen.
Das habe ich schon gemacht, der Veranstaltung. Tatsächlich mit einem lieben Bekannten von mir. Er hat irgendwie ein Schichtfleisch gemacht. Über Stunden. Und ich habe mich um den Nachtisch gekümmert. Ich habe einfach Kuchen gebacken. Und die umliegenden Lager haben uns, die Zeltlager haben uns dezent gehasst.
Wir brauchen diese Dekadenzformel, merke ich gerade.
Was es natürlich dann auch gibt, ist, wenn du schon sagst, hey, ja, ich mache das lang genug und eigentlich habe ich mal Bock, irgendwas Verrücktes auf Con zu machen. Ich kenne Menschen, die du auch kennst, die haben mal Veranstaltungen einfach mal Freitagabend zum Beginn der Con nach Time-In Pommes frittiert. Das geht. Wenn du im Sommer, ganz ehrlich, so frisch Pommes, rot-weiß, auf Con. Einfach, weil es geht und mal ausbrennen will. Sag mal, wie ist denn das so, Pommes zu frittieren auf Con? Die ersten Kämpfe, die Leute kommen gerade wieder von der In-Time-Anreise und dann stellen die fest, es riecht gerade wie bei McDonald's.
Muss aber auch sagen, ich weiß nicht warum, aber so heißes Fett, es riecht halt auch einfach, also einerseits bisschen seltsam, aber andererseits, wenn es dann tatsächlich nach frittierten Pommes riecht, ist halt schon auch geil, ne? Tja. Hat halt so einen Komfortfaktor.
Die Person, die das gemacht hat, wurde dann wohl auf der Veranstaltung gefragt, sag mal, war jetzt von euch jetzt jemand nach Time-In bei Mc's? Und sie sagt, nein, aber möchtest du einfach ein paar Pommes abhaben? Grüße an dieser Stelle.
Ja, ich habe das Gefühl, wir schweifen ab.
Ja, also wissen wir ungefähr, wie machen wir das Essen. Dann gibt's das klassische In-Time-Geschirr, aber das habt ihr auf allen Veranstaltungen braucht ihr das. Wenn ihr sagt, hey, das ist mir wert, das möchte ich so haben, dann natürlich je nachdem, wie kalt es wird, Zeltofen. Ist einfach ein Ding, wenn wir im Spätsommer sind, die Nächte einfach kalt sind, also man hat draußen am Tag hast du noch deine irgendwie 20 Grad, aber danach reden wir von halt irgendwie so 3 oder so und dann ist so, oh mein Gott, ist das kalt. Dann vielleicht Wärmflasche und Zeltofen.
Ja, dafür kann man auch bei unserer Lab im Winterfolge nachhören.
Genau.
Immer eine Decke mehr, als man denkt, dass notwendig ist.
Ja,
genau. Weil Nächte sind kalt, frieren ist großer Mist. Ja. Mhm. Das Gleiche übrigens, es ist eine wunderschöne Überleitung zu Klamotten. Auch immer mehr Klamotten, als man denkt. Es ist sowieso irgendwie eine Regel, dass man immer zu viele Klamotten mit hat, habe ich das Gefühl, zumindest bei mir. Mhm. Aber es ist schon auch gut, wenn man dann weiß, im Zweifel kann ich noch eine Schicht mehr anziehen, damit mir nicht kalt wird abends.
Oder das Zwiebelprinzip.
Ja.
Voll klug.
Voll, ne? Auch das haben uns unsere Eltern hoffentlich schon beigebracht. Ja. Und wenn nicht, dann habt ihr es hier gelernt.
Ja, das stimmt.
Aber selbst wenn es nicht irgendwie super kalt ist oder so, finde ich, ist es immer sehr, sehr schön zu wissen, okay, ich muss morgen nicht nochmal die gleichen Sachen anziehen, sondern kann im Zweifel einfach neue Sachen anziehen, die nicht schon mal vollgeschwitzt wurden am nächsten Morgen. Und kann die dann vollschwitzen.
Dafür eignet sich der Sommer natürlich gut, wenn man sagt, hey, es ist draußen Lasersonne und man hat irgendwie durchgeschwitzte Kleidung. Der Gambi ist natürlich etwas schwieriger, weil er schwer als wattierter Rock natürlich schwieriger trocknet. Aber wenn man jetzt irgendwelche Kleidung, Überkleidung hat, dann kann man die natürlich auf ein weißes Zelt legen und kann davon ausgehen, dass wenn es einfach durchgängig Sonne ist und kein Regen, dass das Ding am Abend einfach trocken ist. Und wenn man das in den Wind hängt, geht auch relativ viel des Geruchs weg.
Stimmt.
Und je nachdem, wie ihr lagert, wenn ihr so eine Wäscheleine an einem Lager, sieht immer irgendwie sehr belebt aus. Das sieht jetzt nicht so aus, als wärt ihr einfach nur also eure Charaktere hätten dann eine Geschichte, warum das da hängt, und da kann man so ganz, kann man Geschichten draus bauen, warum das da ist und warum man sowas mit hat, und es wirkt halt fürs Ambiente nochmal mehr, wenn man dann sowas theoretisch aufhängt, wenn man das wollte. Aber soweit denken tun die wenigsten, und das muss man auch nicht tatsächlich. Aber wenn ihr das wollt, kann man das einfach in die Sonne hängen und in den Wind hängen oder in den Nichtwind hängen, aber in die frische Luft, und dann ja, hat man zumindest trockene Kleidung. Die riecht dann vielleicht nicht 100% gut, aber dagegen kann man ja was tun, habe ich gehört.
Ja, kann man, Tom. Das ist jetzt neue Information.
Dafür habe ich tatsächlich immer Hirschseife dabei, auf Veranstaltungen.
Hirschseife?
Mhm. Also einfach eine relativ neutrale Seife, wo man dann einfach die Kleidung einigermaßen einseift und wäscht. Dafür gibt es ja Duschen oder ähnliches. Wenn man eh duschen geht, dann kann man die mit nass machen. Dann seift man die ein, duscht die ab. Das ist jetzt nicht das Beste, aber es ist eine Handwäsche. Und dann hängt man die auf und dann hat man relativ trockene, leicht geknittete Kleidung. Wo jeder sagt, oh cool, neue Kleidung.
Ja, Bügeleisen hast du noch nicht mitgehabt?
Naja, das ist jetzt nicht so ganz richtig. Bügeleisen tatsächlich, die alten gusseisernen Bügeleisen, die kriegt ihr tatsächlich gut auf dem Flohmarkt, wenn ihr denn das so einen Spaß wollt, weil ihr so einen Gesindecharakter zum Beispiel spielt, wo ihr sagt, boah, hab ich Bock drauf. So ein Bügeleisen kann man auch in der Kohle erhitzen. Also wenn ihr unbedingt bügeln wollt auf Veranstaltung, ich sehe mich da nie drin, aber es whatever floats your boat.
Oh, das wäre schon sehr fantastisch. Also wenn jemand ein Charakterkonzept hat, wo der Charakter IT bügelt, hit me up, ich möchte Fotos sehen und mehr darüber wissen.
Ja, auf jeden. Gut, also haben wir auf jeden Fall das Thema Kleidung zumindest einigermaßen besprochen. Natürlich da, wenn es wieder Richtung Herbst und so geht, entsprechende Unterkleidung. Ansonsten, je nachdem, was für einen Stoff ihr nehmt, kann es halt sehr warm oder sehr kalt sein.
Ja. Was ich noch ergänzen würde, ist, achtet darauf, dass die Kleidung atmungsaktiv ist. Also irgendwie Leinen, Baumwolle, wenig Polyesteranteil, am besten gar kein Polyesteranteil. Das ist das Angenehmste.
Also ich habe mal bei irgendwie 35 Grad in der Sonne bei so einer Veranstaltung irgendwie mal mit einem Charakter eine Robe aus Flackenstoff gehabt. Das geht einfach, weil die Schneider hatten viel zu viel Stoff davon über und meinten so, ja, du trägst doch so die Farbe, willst du das haben? Bevor wir es wegschmeißen, meine ich so, ich probiere das mal aus. Es ist ultra leicht, es ist sehr luftig. Und man spürt keine Hitze. Aber naja.
Hui.
Ansonsten, jetzt haben wir zumindest mal das Zelt einigermaßen eingerichtet. Jetzt haben wir natürlich noch die Feinde eures Zeltes. Das Ungeziefer.
Ja, wir kommen zurück zum Ungeziefer.
Von Mücken, die nur euer Blut wollen. Es tut mir leid, aber sie wollen euer Blut. Über irgendwelche Käfer, über Zecken, über Ameisen. Oder
die wollen nicht euer Blut, die wollen euer Essen.
Genau. Oder wenn auf bestimmten Veranstaltungen ist es einfach so, dass ihr Mäuse habt.
Ja.
Weil das ist eine grüne Fläche. Vermutlich gehört diese Wiese irgendeinem Mäuseclan, und ihr seid gerade im Territorium des Mäuseclans. Seid euch dessen bewusst.
Sorry, in meinem Kopf sind das jetzt mehrere Mäuseclans, die sich natürlich parallel zu den Spielenden oben unten auch einen Kampf liefern.
Eine witzige Vorstellung, ja.
Ja, schon, aber es bleibt dabei. Also eigentlich gehört die Wiese den Mäusen.
Ja.
Weil nur, also, weil ihr da einmal im Jahr hinkommt.
Was tust du gegen die Heerscharen der Ungezieferfinsternis?
Also bei sämtlichem Viehzeug, was ich nicht im Zelt haben möchte, erstmal. Auch wenn es ist immer so blöd, weil wenn das Zelt offen ist, dann kann es durchlüften. Wenn das Zelt zu ist, kommt dann kein Viehzeug rein oder viel weniger zumindest. Also spätestens in der Dämmerung ist bei mir das Zelt zu, damit nichts reinfliegen kann.
Mhm.
Gegen Mücken und anderes Viehzeug, was mich leider durchaus gerne hat, Mückenschutz, irgendwie Autan oder was auch immer anderes gängiges Zeug ist, was hilft, immer dabei haben, immer auftragen, spätestens in der Dämmerung. Bei Zecken gucken, dass die FSME-Impfung noch aktuell ist, vor der Con und entsprechend auffrischen gehen. Immer eine Zeckenzange oder Zeckenkarte oder was ähnliches dabei haben und natürlich auch Desinfektionszeug dafür.
Ganz Deutschland ist ein Risikogebiet für FSME, also für Zecken. Genau. Es gibt keinen Ort mehr leider, wo das nicht so ist.
Und natürlich regelmäßig den Körper absuchen, ob vielleicht doch nicht irgendwo eine Zecke ist. Das kann leider doch passieren, auch wenn man aufpasst, eingesprüht ist. Keine Ahnung was, ich hatte mal die Situation, dass ich abends geguckt habe und morgens hatte ich trotzdem eine am Bein sitzen. Also einfach, die Viecher sind blöd wie Sau, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Genau, aber da entsprechend drauf achten, dass man keine hat, weil wenn, dann ist das Risiko, dass da irgendwas passiert durch den Zeckenbiss. Ist es ein Biss? Ja. Mhm. Ist einfach zu groß.
Was natürlich ich auch empfehle, ist, wenn ihr wisst, dass es halt irgendwie in der Nähe von irgendwelchen stehenden Gewässern, habt ihr die Wahrscheinlichkeit, dass Stechmücken da sind in den verschiedensten Varianten, ob das jetzt eine Schnake ist, also quasi diese großen fette Mücken, die gefühlt blaue Flecken verursachen, wenn sie euch beißen und euer Blut aussaugen über den Dreck, den sie einfach bei sich haben, über die Tigermücke, die inzwischen ja auch in Deutschland eine Verbreitung hat.
Ich möchte ganz kurz regionale Unterschiede. Eine Schnake kann auch als Bremse bezeichnet werden.
Natürlich. Also wir reden immer von der Stechmücke in den verschiedensten Varianten und wie ihr sie lokal nennt. Ihr könnt uns natürlich gerne in die Kommentare und auf den Discord werfen, wie das denn bei euch heißt.
Ich wollte es bloß einwerfen, weil ich gerade so war, so, Schnaken stechen doch gar nicht, bevor mir klar wurde, ja klar, ne, logisch stechen Schnaken nicht, aber Tom meint die Bremse.
Was natürlich auch noch ein Punkt dann ist, dass wenn der Biss passiert ist, was ihr kaum verhindern könnt, selbst wenn ihr euch quasi in Autan badet oder in einem der Derivate davon, wo es jedes Jahr übrigens Unterschiede gibt, also und das bitte verwendet weder eine Sonnencreme noch einen diese Anti-Mücken-Dingsies länger als 12 Monate, da gibt es ein Ablaufdatum. Das hat einen Grund. Tatsächlich, ja. Weil es danach krebserregend wird, die Stoffe. Also bitte achtet darauf und entsorgt das und verwendet es nicht über mehrere Jahre. Das wäre gesundheitsschädlich. Auf jeden Fall, wenn das passiert ist, da gibt es sowas wie Afterbite oder irgendwelches andere Zeug, dieses Bite Away oder wie es heißt, wo es nachgewiesen ist, dass das Zeug in Großteil der Fälle wirklich funktioniert, einfach weil es dafür sorgt, dass die Bisswunde oder die Einstichstelle einfach biologisch entsprechend euer Körper handelt und die Wunde verschließt. Das ist nämlich das, was diese Gerätschaften dann auch machen. Und dadurch juckt es nicht. Oder weitaus weniger. Oder viel kürzer.
Es ist besser dann.
Ja, genau. Wo wir schon bei Sonnencreme sind, natürlich achtet auf einen Hauttyp und schaut, dass ihr entsprechend euch immer eincremt. Klingt jetzt doof. Und einen Hut auf im Sommer, einfach weil Lasersonne sorgt dafür, dass ihr einfach eine permanente Bestrahlung habt. Und niemand hat Bock auf irgendwelche Probleme nach der Saison.
Oder auf der Con. Sonnenstich.
Sonnenstich, irgendwie Sonnenbrand oder ähnliches.
Ja. Regelmäßig nachcremen auch nicht vergessen, je nach Hauttyp.
Das hält ja auch noch eine Weile, genau. Da euren Hautton vielleicht rauskriegen und dann wissen, was für eine Stärke man nimmt, dann eine Aftersun drauf, wenn am Abend, damit die Haut sich irgendwie beruhigen kann, weil ihr die natürlich permanent aufgeheizt habt. Aber was ist denn, wenn der Sonnenbrand passiert ist?
Ich bin ehrlich, das ist eine gute Frage. Ich bin seltenst von Sonnenbrand betroffen. Ich habe eine sehr dankbare Haut dafür.
Sei froh.
Tom, was ist da?
Sei einfach froh.
Ja, bin ich auch.
Kühlung mit Wasser oder Quarkwickel zum Beispiel. Ah, okay. Quarkwickel, also Quark drauf, ist halt schwierig, wenn es eine Blasenbildung gab. Also wenn quasi starke Sonnenbrand mit Blasenbildung, dann ist das schwierig. dann ist es vermutlich sinnvoll, irgendwie eine hautberuhigende Creme zu benutzen, damit man da auch irgendwie sich irgendwie ein bisschen besser gegen irgendwelche Bakterien zu Wehr setzt. Und da kommen wir aber zu einem wichtigen Punkt: wenn ihr euch in der Sonne draußen bewegt, sorgt die Sonne dafür, dass ihr wie bei einem Kochtopf auf dem Herd, wo Wasser drin ist, immer mehr Wasser davon verdunstet, trinken.
Ja.
Trinken, trinken, trinken.
Wir hatten als Jugendliche auf meinen ersten Veranstaltungen, gab es bei uns die Regel, egal in welches Lager wir gehen und egal, ob uns da irgendwie, also da wird uns immer was zu trinken angeboten werden, weil es war warm. Und wir nehmen dieses Wasser immer an und wir trinken immer etwas. Egal, ob wir grundsätzlich Durst haben oder nicht, wir trinken. Das war eine Regel. Haben wir auch gemacht.
Das klingt eigentlich sehr sinnvoll, wenn man bedenkt, dass das Kinder sind. Wir sollten einfach viel häufiger auf sowas hören.
Aber ja. Neben Wasser trinken ist auch wichtig, ein bisschen darauf zu achten, dass genug Mineralstoffe wieder in den Körper kommen.
Okay, wie macht man das?
Mir wurde beigebracht, nicht nur Wasser zu trinken, sondern auch mal zum Beispiel Tee, Limonade durchaus auch erlaubt oder so Elektrolytwasser oder so Wasser mit zusätzlichen Elektrolyten. Ich möchte jetzt keine Werbung für meine Getränkefirma machen. Ja.
Ja.
Hast du da noch andere Methoden?
Nö, das ist schon relativ gut, was wir da so haben. Ihr werdet vermutlich bei viel Sonne und bei viel draußen und bei viel Bewegung, das ist meistens so, was ja diese Dreifaltigkeit des Sommerlabs, hört auf euren Körper, wenn er sagt, ich möchte schlafen.
Oh ja.
Klingt jetzt vielleicht wie alte Menschen, die das sagen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass euer Körper euch mitteilt, hey übrigens, ich bin ziemlich am Ende, der Tag hat mich ziemlich geschafft, lass mich doch mal ein bisschen schlafen. Es gibt nicht ohne Grund die Siesta bei diversesten Ländern, die sogar gesetzlich verankert ist, die Mittagsschlaf und so, oder aber einfach auch der passende Abendschlaf, sobald es nämlich kühl ist oder so. Jetzt haben wir das Problem, die Sonne ist sehr lang und dann hat man erstens so morgens hat man nur so Kühle zwischen 1 und 6. Es gibt Menschen, die dann wirklich Probleme haben, weil sie sagen, ich kann bei Hitze nicht schlafen. Dann bietet sich vermutlich an, dass man, wenn man sowas hat, die werden dann nicht im Schlafsack schlafen, dass man dann einfach mit kalten Tüchern oder ähnlichem auf dem Körper schläft, um ihn zusätzlich runter zu regulieren. Weil der Körper dann meistens sehr heiß ist oder sehr hoch temperiert. Und dann die Außentemperatur hoch ist, was natürlich nochmal eine Kombination zusätzlich ist, um es schwieriger zu machen. Und wenn ihr könnt, natürlich, weil einfach Lab im Sommer so ein Thema ist, raus aus der direkten Sonne. Also unsere Eltern haben uns früher gesagt, geh raus aus der prallen Sonne und setz einen Hut auf. Tut das vielleicht. Und sei es nur, dass ihr irgendwie einen Strohhut aufhabt oder irgendwie eine Bunthaube oder was weiß ich, was ihr haben wollt, was zu eurem Charakter passt. Niemand hat Bock auf Sonnenstich, niemand hat Bock auf Sonnenbrand am Kopf, niemand hat Bock auf Sonnenbrand im Nacken oder ähnliches, was ich da schon alles erleben durfte mit Kettenhemden, die einfach viel zu lange getragen worden sind, selbst mit Gambeson. Wo dann das Kettenhemd, es geht meistens über dem Gambeson hinaus und dann hat man irgendwann einfach Sonnenbrand und dann hat man Kettenhemd-Sonnenbrand und das ist etwas, was ich niemals empfehlen möchte. Oh Gott. Ich habe das zweimal bisher erlebt, nicht bei mir selber, aber das ist etwas, was ich niemandem wünsche. Ja, deswegen, und wenn ihr Rüstung tragt, trinkt noch mehr. Das ist ein Gewicht, ihr betreibt Kraftsport, auch wenn ihr es nicht wisst. Es ist, euer Körper wird entschlacken, zwangsweise, oder wie liebe Freunde es nennen, ihr entfettet, sorgt genug für genug Essen und genug Trinken.
Das predigen wir ja sowieso immer. Genug Essen, genug Trinken, genug Schlafen. Gilt natürlich auch hier. Ja. Und bei Rüstungsträgern vielleicht auch mal eine Pause von der Rüstung machen. Ja. Das ist ganz wichtig.
Richtig.
Wobei ich ganz viele Leute irgendwie kenne, wenn die auf irgendwelchen Cons Rüstungen tragen im Sommer, dass die dann automatisch auch sich eher mal zum Mittagsschlaf zurückziehen. weil sie deutlich schneller merken, dass es ihnen zu viel wird und dass die Leute mit so leichten Klamotten, die den ganzen Tag rumrennen, dass die dazu tendieren, sich eher zu übernehmen, witzigerweise. Mhm. Ja. Ich habe am Anfang gedacht, das ist andersrum. Ist es aber nicht. Mhm. Ich glaube, damit haben wir ehrlich gesagt alles abgedeckt.
Ich denke auch. Ich denke auch. Ja, dann wünsche ich euch eine wundervolle Lab-Saison. Die Folge taucht ja noch relativ zeitig im Lab-Sommer auf. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf unserem Discord dazu erzählt, wie war euer Lab-Sommer. Da freuen wir uns riesig drauf. Und natürlich, wenn ihr auch noch weitere Tipps habt, der Discord bei uns ist frei, unsere Kommentare, wir freuen uns drauf. Einfach, weil wir nicht alles erwähnen können, was einfach an guten Tipps da ist. Dafür reicht weder unsere Kapazität noch die des Podcasts. Aber dafür gibt es ja eine gute Hörendenschaft, die das durchaus können.
Ja, und erzählt, wie euer Labsommer war, weil ich habe keinen.
Ich fühle das gerade viel zu sehr und es ist eigentlich echt schwierig. Gut, in dem Sinne, wir wünschen euch einen wundervollen Labsommer und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Wie ihr merkt, wir sind regelmäßig da.
Und wir haben keine Sommerpause.
Nein, wir müssen leider durchpodcasten, nur für euch.
Wir hatten eine lange Pause, aber so könnt ihr uns immer auf der Hinfahrt und auf der Rückfahrt von irgendwelchen Sommercons hören und euch daran freuen, dass wir immer noch hilfreiche Tipps haben und ihr ganz schnell merkt, was ihr vergessen habt. Bei solchen Folgen zum Beispiel.
Wir sollten eine Folge aufnehmen für, verdammt, was habe ich vergessen, als ich auf dem Con stand. Na gut, dann bis bald.
Tschüss. Bei Fragen, Wünschen, Anliegen oder dem Link zum Discord schreibt eine Mail an alleslab@posteo.de. Wenn ihr uns supporten wollt, dann empfehlt uns gerne weiter oder gebt uns auf den jeweiligen Plattformen 5 Sterne. Und wenn ihr uns einen Kaffee spendieren wollt, könnt ihr das gerne unter coffee.com/alleslab tun. Wir freuen uns darüber sehr.